Ich mache in der Tat nicht nur, ich habe mich so ein bisschen aus meinen philosophischen Kernbereichen raus bewegt inzwischen und mich dem sehr interessanten Bereich der Sicherheitsforschung verstärkt zugewandt, wo man als Philosoph sich auch gute Kompetenzen einbringen kann, aber wo es aber um eine ganz andere Art und Weise zu denken geht, ganz andere Probleme. Da geht es halt um Krieg und Frieden, um solche Sachen, innere, äußere Sicherheit, wie man das alles parametrisieren kann, erfassen kann und so weiter. Was ist Überwachung? Was sind, welche Rolle spielen Waffen? Was ist Aggression und solche Themen? Daher wird mein Vortragsstil auch etwas anders sein im Verhältnis zu den anderen Philosophen, die ich jetzt hier gesehen habe. Es wird weniger begrifflich argumentativ, sondern etwas eher faktisch sein. Ich habe auch ein bisschen eher einführenden Charakter dabei beibehalten, weil ich jetzt nicht genau wusste, was man hier, auf was für ein Publikum ich hier treffe. Und da werde ich dann so ein bisschen einführend gewissermaßen auch erzählen, bevor ich dann auf meine eigentlichen Thesen komme. Ich bin außerdem auch tätig im Chaos Computer Club als Aktivist, was auch meine Arbeit, meine wissenschaftliche Arbeit sehr strukturiert. Also ich bin sehr darauf aus, diese Geschichten nicht nur zu erkennen und irgendwie klarzustellen, sondern halt eben auch das öffentlich zu vermitteln, Dinge verständlich zu machen, klarzumachen und halt eben auch schwierige, bürgerrechtlich schwierige Implikationen aufzudecken und da dann halt eben auch aktivistisch dran zu arbeiten. Wir machen ja auch eine ganze Menge verschiedene Aktionen, mischen uns in verschiedene politische Prozesse ein, da bin ich halt eben auch dabei und das ist halt eben auch dann so ein bisschen der Fokus meiner Arbeit. Ja, heute werde ich halt eben was zu erzählen zu Counter-Development, so ein ethisches Konzept, wie man mit Überwachungstechnik umgehen sollte und da werde ich jetzt erstmal ein bisschen was zur Überwachungstechnik erzählen. Es sind halt drei Teile, kurz im Ablauf. Einmal werde ich ein bisschen was zum Stand der Überwachungstechnik sagen und zu so bestimmten Dynamiken, die ich da drin sehe, dann ein besonders prominentes Paradigma kritisieren, das neue Interventionsparadigma, das ist so das neue Schlagwort beim Bundeskriminalamt für die kriminalistische Umsetzung von Überwachung. Ich werde mich sowieso sehr eng an kriminalistischer Überwachung halten, nicht an kommerzieller Überwachung oder anderen Formen, sondern sehr eng daran. Und dann diskutieren, ob und wie man sich dagegen wehren sollte, gegen gegenwärtige Überwachungsstrukturen und die Ausbreitung. Ja, zuerst mal zum Stand der Dinge. Man kann, oder es ist zumindest hilfreich, das zu tun, wenn man sich Überwachungstechnik ansieht und wie sie sich so ausbreitet, entwickelt, kann man verschiedene Teilbereiche sich ansehen. Einmal natürlich die Technik, das ist natürlich auch das, was so die Kernkompetenz bei uns im Club ist. Wir sind ja fast alle Informatiker, ich jetzt nicht, aber der Großteil, da geht es halt eben darum, dann zu sehen, was kann die Technik, was ist die Technik, was wird entwickelt, was ist da so in den Schubladen, was machen die, was hat die Technik für Funktionen, was hat sie für nominelle Funktionen, die uns dann auch in der Presse mitgeteilt werden, was hat sie noch für andere Funktionen, die sie haben kann, wenn man sozusagen die Lautstärke ein bisschen aufdreht und hier mal was lötet und da mal was lötet, das wird einem immer nicht so in der Presse mitgeteilt. Dann ist es natürlich auch wichtig, da kommt dann schon mehr so diese Technik-Sicherheitsforschungsperspektive rein, sich die organisatorischen Strukturen anzusehen, die diese Technologien umlagern. Da geht es dann halt eben darum, was für Handlungszusammenhänge werden darum generiert, was für Institutionen werden darum gebaut, also was für soziale Strukturen, soziotechnische Strukturen, nennen wir das, werden um diese Technologien herum ausgebildet. Zur Handhabung der Technologien. Und zuletzt muss man sich dann speziell bei Überwachung auch noch ansehen, die soziopolitischen Regulierungen, die dann sozusagen noch hinter diesen Organisationsweisen und der Technik stehen. Da geht es dann halt eben darum, wie sind denn unabhängig von dem, was jetzt konkret existiert und wie das gehandhabt wird, wie sind da die sozialen Verabredungen, die politischen Verabredungen, die vielleicht auch vertragsmäßig gefassten Verabredungen, wie man denn damit umgehen sollte, in welcher Form, in welchem Ausmaß dann man das nutzen darf, wie sich diese Organisationen verhalten dürfen, wie weit die Technologien genutzt werden dürfen und so weiter. Das sind also so drei Dimensionen, die man sich da ansehen kann. Ja, kommen wir erstmal zur Technik. Der ganz große Punkt in der Technik im Moment für Überwachung ist die Sensorik. Gerade in den letzten Jahren gibt es verschiedene Forschungsprogramme und ganz viele Technikinstitute, die sich auf ganz viele neue Teilbereiche der Sensorik stürzen und unglaublich viele neue Entwicklungen bringen, sodass man inzwischen eigentlich ganz klar davon reden kann, dass alle Sinne, die wir irgendwie haben, über die wir verfügen, inzwischen technisch reproduziert sind, in vielfacher Weise verbessert, vergrößert. Man kann alle Sichtspektren abdecken, man kann sehr viel präziser bestimmte Sachen erkennen und so weiter. Und halt eben auch verkleinert wurden, um dann auch einen Einbau in Systeme zu ermöglichen. Natürlich dann auch vernetzt, umgesetzt in systemische Lösungen und solche Dinge. Und da gibt es also wirklich inzwischen jetzt schon in der Gegenwart ganz erstaunliche Sachen. Es gibt eine ganze Menge Geräte zum Beispiel, die alles Mögliche erriechen können. Es gibt Geräte, die erkennen an ihren Schrittmustern, wie sie sich bewegen, ob sie irgendwie ein Terrorist sind oder selbstmordgefährdet oder sowas. Das sind Systeme, die zum Beispiel an Bahnhöfen eingesetzt werden. Dann gibt es so schöne Sachen wie die Backscatter-Technologie, die jetzt sehr dankenswert von der Bild-Zeitung als Nacktscanner aufgegriffen wurde. Da hat uns die Bild-Zeitung eine riesige Hilfeleistung geliefert. Mit dem Begriff Nacktscanner ist das Thema jetzt erstmal politisch vom Tisch. Da hat das BKA eine ganze Menge Geld reingesteckt. Die werden sich da ziemlich drüber geärgert haben. Und es gibt also eine ganze Menge mehr ist noch in der Entwicklung, wenn man sich so die Forschungsprogramme ansieht. Man hat da immer nur sehr begrenzt Zugriff drauf, weil das natürlich alles sehr vertraulich ist. Aber was man so sieht, in welche Richtung bestimmte Sachen gehen, das ist schon sehr, also alles, was man sich so vorstellen kann, was man irgendwie erfahren könnte, wird da auch gemacht in diesem Bereich der Sensorik. Die Killer-Application dafür ist natürlich Überwachung. Da ist gerade so ein richtiger Goldrausch bei den Jungs, die freuen sich unglaublich über diese ganzen Terrorgeschichten, weil sie halt da natürlich das in diese ganzen Überwachungssysteme implementieren können, ihre ganzen Sensorikgeschichten, wie sonst in anderen Bereichen sicherlich auch teilweise sinnvoll in der Industrie zum Beispiel Gefahrenstoffdetektion eingesetzt werden, aber natürlich hier gerade einen ganz primären Ansatzpunkt haben, weil auch gerade tatsächlich sehr viel Geld natürlich reingesteckt wird durch diesen ganzen Terroraktivismus. Dazu kommt dann natürlich neben diesem ganzen Bereich, großen Bereich der Sensorik, der jetzt gerade sehr prominent ist, kommen natürlich die ganzen Entwicklungen, die digital kommunizierte Informationen zu Überwachungszwecken nutzen, die sich dann halt in diese digitalen Routinen einschalten. Da muss man gewissermaßen bedenken, dass es inzwischen natürlich, dass diese ganzen digitalen Sachen in Informationen und Kommunikation, so viel uns das auch zu sein scheint, beruhen alle auf relativ gleichen Mechanismen, relativ gleichen technischen Algorithmen. SCADA, TCP/IP sind so Protokolle, die da ganz typisch sind. Und dazu laufen die dann auch über wenige zentralisierte Server und nutzen alle immer sehr zentrale Infrastrukturen. Sodass also auch diese in einem zweiten Bereich sozusagen alles, was wir digital irgendwie machen, digital kommunizieren und über alle Geräte, die wir bei uns haben, die inzwischen digitalisiert sind und in der Lage sind, Informationen zu übermitteln, mitzuteilen, dafür gibt es auch im Moment immer Routinen, werden quasi parallel dazu entwickelt, die in der Lage sind, diese Sachen abzufangen, abzuhören, auch zu manipulieren. Diese Manipulation zum Beispiel ist in der Cyberkriegsführung ein ganz wichtiges Element, ist so ein anderer Zweig, mit dem ich mich beschäftige, wo es dann darum geht, dass man bei den Information Operations gezielt Desinformation streut, um eine Bevölkerung zu verunsichern, Entscheidungsprozesse, militärische Entscheidungsprozesse zu verlangsamen. Und da nutzt man natürlich auch ganz klar diese Protokolle und diese Digitalisierung, wo man dann sehr schnell, sehr gezielt Desinformation verbreiten kann. Man hat natürlich dann auch eine insgesamt sehr hohe Verbreitung. Die realen Geräte der Sensorik, Kameras etc. werden im Moment überall hingestellt, aufgebaut, in vielen Bereichen. Oft auch kommerziell motiviert von kommerziellen Anbietern, die irgendwie Diebe einschränken wollen oder sowas. Und dann natürlich auch durch die hohe Verbreitung von digitalen kommunikativen Geräten, die wir alle mit uns rumschleppen, erreicht es halt eben auch eine sehr hohe Verbreitung, das Ausmaß der möglichen Überwachung sozusagen. Also digital kann man eigentlich immer sagen, wir hatten da immer so ein bisschen die Diskussion, wie kann man den Leuten jetzt klar machen, was sie da eigentlich mit sich rumschleppen, was da eigentlich passiert. Und da hatten wir mal in einer Radiosendung sind wir dann mal drauf gekommen, man muss sich eigentlich darüber bewusst sein, dass man immer bei jedem digitalen Gerät, das man mit sich schleppt, da steht eigentlich ein Polizist daneben, ja, der genau zuhören kann und machen kann, beobachten kann, was man da eigentlich jetzt gerade macht. Ein ganz neuer Entwicklungstrend in der Sicherheitsforschung, also in der technischen Sicherheitsforschung, ist jetzt auch gerade alarmierend. ist dir ein Trend zur Vernetzung? Denn im Moment ist es natürlich so, dass diese ganzen verschiedenen Überwachungssysteme, die existieren und bereits real implementiert sind, von ganz verschiedenen Personen, Institutionen unter verschiedenen Paradigmen eingeführt wurden und natürlich auch lokal gehandhabt werden. Also es gibt viele verschiedene getrennte, separierte Kameranetze oder viele verschiedene Data Miner zum Beispiel, die unterschiedliche Informationen über Consumer-Verhalten abziehen. Und da hat natürlich jetzt die Polizei, also die kriminalistische Forschung, ein ganz klares Bemühen angekündigt, dass sie sich darum bemühen wollen, das irgendwie zu zentralisieren und irgendwie so zu vernetzen, dass man quasi von einer zentralen Stelle aus auf alle Formen von Überwachung, die jetzt noch so separiert in einzelnen Bereichen stattfinden, zugreifen kann und da halt dann sozusagen sich frei durch die ganze Welt schalten kann, ohne dass man noch speziell dahin fahren muss oder irgendwie was da machen muss. Da will man also jetzt diese ganzen bestehenden Einzeldaten sozusagen aus den unterschiedlichsten Überwachungsquellen zusammenführen, irgendwie was damit machen. Das ist in Deutschland noch nicht so weit gediehen, aber in den USA zum Beispiel gibt es da klarere Tendenzen. Soweit vielleicht mal zur Technik. Wenn man sich dann die organisatorischen Strukturen ansieht, die sich um diese Technologien bilden, da habe ich gesagt, beziehe ich mich jetzt nur auf den kriminalistischen Bereich, dann bilden die sich sehr eng an den neuen technischen Möglichkeiten aus, wobei man natürlich auch hier immer sehen muss, dass es so eine Wechselwirkung ist, wenn man sich das ansieht. Also es ist quasi so, dass die Techniker, die haben bestimmte Systeme in Entwicklung, schlagen das der Polizei vor, die Polizei probiert dann mal dies und das aus und dann kommt sie darauf, dass sie da jetzt so eine neue Doktrin draus ausbilden können, wie sie quasi dann kriminalistisch arbeiten können. Das kriegen dann wieder die Techniker mit und dann fällt ihnen ein, Mensch, wenn die das jetzt machen, dann können wir ja super das und das zu entwickeln und so weiter. So, dass da also ein sehr enges Wechselspiel ist zwischen diesen der Ausbildung technischer und organisatorischer Strukturen. Das ist noch eine wichtige Bemerkung, weil es in der Technikphilosophie immer diese These gab, dass wir quasi von der Technik beherrscht werden, diese Technik-Determinismus-Diskussion. Und das ist natürlich nicht der Fall. Das richtet sich schon sehr eng an einem tatsächlichen sozialen Bedarf aus und verstärkt den halt. Also es ist eine Wechselwirkungsbeziehung. Im Moment muss man dazu sagen, dass diese Ausbildung gegenwärtig kaum reguliert ist, wenig reguliert ist. Das heißt, die kaufen sozusagen erstmal viele Systeme ein und probieren die dann und fragen dann irgendwann, oder es kommt halt raus, dass sie die benutzen und irgendwie fragt dann jemand, habt ihr überhaupt eine Erlaubnis dafür, ist das überhaupt zu vertreten, juristisch? Ja, sodass da also so ein ganz klarer Regulierungsbedarf ist, da sage ich aber gleich noch was dazu. Und im Moment ist eigentlich so das große Paradigma nach dem oder die große Doktrin sozusagen, wenn man im polizeilichen Bereich von Doktrin sprechen kann, die sich jetzt aus dieser Verfügbarkeit von Sensoren und Verfügbarkeit von ganz großer, umfassender Überwachung fast aller Personen zu fast allen Zeiten ergeben hat, ist das sogenannte neue Interventionsparadigma. Da geht es halt darum, dass man Gefahren abwehrt, dass man eine Gefahrenprävention betreibt, man produziert Profile, ich sage da gleich dann nochmal ein bisschen detaillierter was zu. Da hatte ich gerade gestern, da war ich auf einer anderen Konferenz, da war der Vize vom BKA da, der Stock, und der hat dann erzählt, dass es tatsächlich bei ihnen so ist, dass der moderne Kommissar, den die so bei sich sitzen haben, der ermittelt nicht mehr nach dem Verbrechen, wie man das so beim Tatort sieht oder sowas. Das ist jetzt quasi so eine kriminalistische Arbeit der Vergangenheit. Das macht nur noch so eine kleine Fraktion. Sondern der moderne Kommissar, der da jetzt am BKA sitzt, der ermittelt vor dem Verbrechen. Ja, der macht quasi, erstellt Profile an und versucht, Verdächtige im Vorfeld zu identifizieren und solche Arbeiten zu machen. Und das ist tatsächlich, was er gemeint hat, inzwischen der absolute Großteil der kriminalistischen Arbeit, den die da betreiben. Da unterhalten wir uns dann gleich noch mal ein bisschen genauer drüber. Dann die soziopolitischen Regulierungen. Wissen wir inzwischen, hinken klar den technischen, organisatorischen Entwicklungen hinterher, wenn man sich das so im Detail ansieht. Auch zum Beispiel jetzt die ganze Bundestrojaner-Diskussion, da sieht man das sehr schön, dass das System ja schon sehr lange im Einsatz ist, schon sehr lange entwickelt wurde, dass man da auch schon eine ganze Menge Strukturen drum ausgebildet hat. Man weiß genau, wie viel das kostet, hat da Experten dafür und so weiter. Und jetzt quasi kommt erst so ex post facto, ist so ein Bericht, so ein Begriff aus dem Juristischen, wo man sagt, so nach dem begangenen Verbrechen sozusagen, kümmert man sich mal um die Regulierung und guckt, wie man es überhaupt einfangen kann. Das ist natürlich auch so ein bisschen systeminhärent, ein systeminhärentes Problem, dass man sich quasi auch nur über Systeme unterhalten kann, juristisch oder politisch, die dann auch irgendwie existieren oder irgendwie in der Anwendung sind. So über lauter hypothetische Systeme sich zu unterhalten, wäre ja ein bisschen schwierig und auch eine erhebliche Verschwendung von Zeit und Geld. Wenn man jetzt sieht, wie schwierig schon alleine diese Bundestrojaner-Diskussion war und wie langwierig. Und dann ist dabei natürlich auch eine ganz große Schwierigkeit, die jetzt auch viel diskutiert wird, wie man denn überhaupt so bekannte Gesetzeskontexte und politische Wertvorstellungen auf diese ganzen neuen Technologien überhaupt appliziert. Ja, da war zum Beispiel ein bekanntes Problem, ist die TKÜV, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die eigentlich auf Telefone ausgerichtet war, also auf so ganz normale analoge Schalttelefondinger. Und die also völlig neu interpretiert werden musste für die ganze Internetsituation und diese ganze Digitalkommunikationssituation. Wobei ganz neue Problemdimensionen auftraten, mit denen man vorher nicht gerechnet hatte und ganz andere, ganz viele Verschiebungen von Werten irgendwie festgestellt werden mussten. Das ist also ein Problem, dass das sozusagen erst sehr detailliert aufgearbeitet werden muss, politisch aufgearbeitet werden muss, juristisch aufgearbeitet werden muss, und so, dass man also mit diesen soziopolitischen Regulierungen notwendigerweise immer hinterherhängt. Und das Bild, das man so ein bisschen davon hat, ist jetzt ein bisschen simplifiziert, aber im Grunde schon ganz richtig, dass man eigentlich auf Seiten der Entwickler so eine hochgezüchtete, hochpotente Überwachungstechnik hat, dass sich dann die Kriminalistik im Moment darauf umstrukturiert und sich auch tief strukturell damit verflechtet mit diesen Systemen, auch Abhängigkeiten generiert werden, dass man bestimmte Formen von kriminalistischer Arbeit inzwischen fast schon nicht mehr ohne diese Systeme machen kann. Und natürlich mit ganz großen Gefahren und Kontrollpotenzialen, über die ich dann gleich noch ein bisschen was sagen werde. Und dazu ist dann halt eben so eine recht langsam nachregulierende Politik und Verfassungsgesetzmäßigkeit. An der Stelle kann man dann schon mal zwei Probleme ansprechen, die miteinander zusammenhängen, auf die ich jetzt mal kurz hinweisen will. Das eine Problem ist so ein systemisches Problem, das durch diese Abfolge entsteht, dass man gewissermaßen erst so diesen Apparat hat, Polizei, Rüstungen, die sich so gegenseitig hochschaukeln, mit ihren Geschichten und Sachen entwickeln, organisatorische Strukturen ausbilden. Das ist alles immer sehr teuer, kostet wirklich unglaubliche Mengen Geld. Auch die organisatorischen Strukturen kosten unglaubliche Mengen Geld. Da werden halt Experten angeheuert etc. Sachen werden gebildet, Ausschüsse und so weiter. Sodass dann immer das Problem ist, dass die soziopolitischen Regulierer, die dann auf diese Prozesse treffen, die schon sehr ausgebildet sind und für die auch schon sehr viel Geld ausgegeben wurde, dass die nur sehr schwer diese Sachen überhaupt zurückbauen können vollständig. Das heißt also, meist kann man danach nur inkrementelle Einschränkungen noch vornehmen. Ganz selten werden Systeme vollständig wieder abgeschafft. Also ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, vielleicht kannst du ja nachher noch was. Aber man sieht es halt beim Bundestrojaner, es wird also gar nicht diskutiert, ob der überhaupt so angewandt wird, sondern nur in welcher Form der denn angewendet werden darf. Und außerdem ist dann natürlich auch der Fall, dass sich die ausgebildeten soziotechnischen Strukturen dann natürlich auch an so eine maximaler Effizienz ausgerichtet haben. Ja, das heißt, die wurden also entwickelt, technisch entwickelt, mit dem Hinblick, maximal effizient zu sein und maximalen Zugriff zu erlauben, maximale Erkennung zu erlauben. Das ist das einfach die Rationalität der technischen Entwicklung. Man entwickelt kein System, das potenziell schwach ist oder potenziell Einschränkungen hat, sondern man entwickelt ein System, das erstmal maximal effizient ist. Und dann, wenn quasi die soziale Regulierung darauf kommt, dann dämpft man sozusagen die Lautstärke. Aber man hat eigentlich von den Strukturen, die man entwickelt hat, ein ganz anderes Potenzial als das, was dann faktisch da benutzt wird. Ein zweites strukturelles Problem ist halt dann eben auch, dass und das hängt jetzt halt eben speziell damit zusammen, dass man ganz andere technische Potenziale hat, ist, dass die soziopolitischen Regulierungen natürlich sehr viel stärker veränderlich sind als diese soziotechnischen Strukturen. Ja, wenn man sich sozusagen diesen Apparat ansieht mit sehr hocheffizienten Technologien und sehr hocheffizienten Organisationen um diese Technologien herum, die damit umgehen, sehr gut damit umgehen können, Experten etc., dann werden die, wissen wir historisch, immer nur weiterentwickelt. Aber sie haben eigentlich so eine sehr konstante Entwicklung drin, während dann Ja, während halt eben diese soziopolitischen Regulierungen, die sozusagen auf diesen organisatorischen Strukturen und auf den Technologien aufsitzen, natürlich immer sehr schnell wieder verändert werden kann. Wir sehen das jetzt zum Beispiel in der, also was wir zum Beispiel als Aktivisten bemerken, ist, dass ganz oft halt eben so ein, zwei Jahre, nachdem die öffentliche Diskussion über ein Überwachungssystem vom Tisch ist und so diese tagespolitische Geschichte vom Tisch ist, dann beantragen die so langsam immer mehr Ausnahmen und Ausnahmen und Ausnahmen und Ausnahmen. Und irgendwann hat man dann so einen Ausmaß an Überwachung erreicht, das eigentlich in dieser Kerndiskussion, der ersten Kerndiskussion gar nicht möglich gewesen wäre oder denkbar gewesen wäre. Ja, da gibt es so inkrementelle Veränderungen. Und das zweite Problem ist natürlich, dass man auch bei radikalen Politwechsel diese soziotechnischen Strukturen sozusagen dann auch ganz schnell, ohne dass man groß irgendwas bauen oder entwickeln muss technisch, hat man die sozusagen gleich in diesem hocheffizienten Maß. Ja, da denke ich natürlich an totalitäre Strukturen, wenn man da solche Staaten hat oder Interessen hat, dann müssen die sozusagen gar nicht erst eigene technische Systeme übernehmen, sondern die können die in der Demokratie, im Rechtsstaat entwickelten Systeme übernehmen, die Strukturen übernehmen und müssen dann sozusagen nur die Lautstärke aufdrehen. Das führt uns jetzt zu dieser ganzen Geschichte des neuen Interventionsparadigmas. Wenn das nämlich alles so ist, dass die tatsächlich eine höhere technische Potenz haben und im Prinzip relativ gefährlich ist, dann gilt das jetzt nochmal insbesondere für diese soziotechnischen Entwicklungen im Rahmen des neuen Interventionsparadigmas. Das kann man sich auch eigentlich ganz leicht klar machen. Also die Idee natürlich ist erstmal, dass man Verbrechen vorher verhindert, bevor sie passieren und nicht nachher aufklärt. Das ist sicherlich was man aus der Terrorprävention inzwischen kennt. Der Stock hat gestern auch ganz stolz erzählt, dass das BKA in den letzten Jahren 7 Terroranschläge verhindert hat, bevor sie geschehen sind. Und das ist natürlich die Idee, die man dahinter hat. Ja, und das ist halt eben was man dann sehr inflationär ausgebreitet hat, also auch für andere Bereiche als Terrorismus jetzt, für organisierte Kriminalität, Transaktionskriminalität, solche Sachen, die grenzüberschreitend sind und so weiter, die sehr gut organisiert sind oder auf bestimmte Strukturen zurückgreifen. Da sagt man, da kann man eigentlich diesen Ansatz auch sehr gut nutzen. Und da geht es dann halt eben darum, dass man potenzielle Täter frühzeitig identifiziert und dann halt eben laufend überwacht und dann quasi unmittelbar vor den Taten zugreift und die Taten damit also verhindern kann. Ja, das ist erstmal natürlich, also als Idee schon mal ein bisschen seltsam. Und es wird dann allerdings noch seltsamer, wenn man dann ein bisschen reinsieht, wie die das dann überhaupt machen. Denn diese beiden Bereiche, Identifikation und Überwachung, die dafür so die systematischen Strukturen sind, die werden natürlich hauptsächlich technisch erreicht. Ja, man hat sozusagen nicht so viele Spitzel, dass man da permanent die Terroristen und die bösen Gangster identifizieren und überwachen könnte, sondern das ist eben genau was, wo man dann diese universale, inzwischen sehr breit gefächerte Überwachungstechnik nutzen kann. Und da kommt dann halt jetzt eben sowas zustande wie so eine präventive Überwachungstechnik, ja, die sozusagen dann nicht eingesetzt wird, wenn ein Verbrechen begangen wurde oder wenn ein dringender Tatverdacht besteht. Das war ja bisher die Handhabung, sondern die quasi immer schon läuft. Ja, man nutzt alle Technologien, die präsent sind. Die Vorratsdatenspeicherung ist da sicherlich das beste Beispiel, dass von allen Bürgern europaweit diese Daten gespeichert werden und dann halt eben ausgewertet werden per Rasterprofilierungsverfahren. Das ist genau dieser Ansatz, man überwacht erstmal alle, verdachtsunabhängig, um dann halt eben, und damit verfolgt man zwei Ziele, einmal um Verdächtige vorgreifend einzuschüchtern, das ist auch zum Beispiel das Prinzip bei Kameraattrappen, das dient eigentlich nur der Einschüchterung von potenziellen Verdächtigen und dann natürlich auch um über Profilierung, diese Rasterprofilierung, die potenziell Gefährlichen auszusortieren und die dann halt ein bisschen näher zu beobachten. Das ist übrigens ein Prozess, von dem viele Leute, die so uns dann immer sagen, naja, das ist doch Quatsch jetzt, das sind so viele Daten von so vielen Menschen, wer soll das denn schon machen? Das passiert doch nicht real. Aber da muss man natürlich sagen, dass diese ganzen Systeme, die das inzwischen machen, die sind alle vollautomatisiert. Ja, das sind so ein paar Rechner, die stehen irgendwo, keiner weiß wo, die werten diese Geschichten aus und die machen das alle vollautomatisch und man braucht da gar nicht so viele Menschen. Ja, die haben da sehr schlaue Routinen entwickelt, der Speicherplatz inzwischen haben die genug Entwicklungen, um diese Daten auch alle zu speichern, um diese Auswertungen auch alle vorzunehmen. Also wenn man zu sagen, das ist ja so ein riesiger Wust, das macht doch keiner vernünftig, das machen die schon. Ja, das ist einfach im Bereich des technischen Möglichen inzwischen. Ja, und diese speziell bei der Profilierung gibt es dann natürlich auch Ansätze, das sozusagen bis in die gedanklichen Bereiche auszudehnen. Also man stellt sozusagen, diese Rasterprogramme sind dann auch in der Lage, Vermutungen anzustellen, je nachdem, was man einkauft, wo man einkauft, wie man sich bewegt und so weiter. Vermuten die, was man für ein Mensch ist, was man so für einen ideologischen Hintergrund hat, was man so für Ziele verfolgt, und es dringt quasi so in diese gedanklichen Bereiche auch rein, dass man sich natürlich auch diese alte Geschichte, die Gedanken sind frei, ist dann auch so eine, gerade speziell bei der E-Mail-Werbung, ist dann natürlich auch so ein bisschen fragwürdig geworden. Und für diesen Präventionscharakter ist dann natürlich auch ganz klar noch eine noch universalere Ausbreitung von Überwachungssystemen angestrebt. Damit gibt es jetzt natürlich mit dieser ganzen Idee so einer präventiven Verbrechensbekämpfung durch präventive Überwachungstechnik gibt es jetzt natürlich eine ganze Reihe Probleme. Das rechtsstaatliche Problem ist uns natürlich schon ganz klar und wurde auch schon viel diskutiert. Man schaltet halt von Unschuldsvermutung, ja, jeder ist so lange unschuldig, bis das Gegenteil vor Gericht bewiesen wurde, auf Generalverdacht um. Ja, jeder ist so lange potenziell schuldig, bis seine Unschuld quasi sich im Laufe der Jahre herausgestellt hat. Das ist allerdings immer was, dass man, das ist so ein Problem, das wir auch als Aktivisten haben, dass man mit solchen Argumenten immer nicht so sehr weit kommt in diesen konkreten Diskussionen mit Sicherheitsinstitutionen etc., weil die natürlich sagen, naja, das ist ja so ein bisschen so eine akademische Angst. Ja, ich meine, wir sind ja hier alle gut kontrolliert, also sagen die dann, wir halten uns ja an die Verfassungsgerichte und wir haben hier unsere Datenschutzabteilungen und Zugehörigen und so und sowas. Sodass diese ganze Diskussion, das ist ja, das kann man sich so ausdenken, kann man so hinstellen, aber faktisch passiert das ja nicht. Wir gucken uns ja nur die Profile an, die dann konkret terrorverdächtig sind und so weiter. Und was ich dann schon bedenkenswerter finde in diesem Kontext oder als größeres Problem empfinde, ist, dass dann die soziotechnisch ist ja die grundlegende Konstellation dabei, dass diese soziotechnischen Strukturen ja allerdings nicht per se demokratische Grundwerte kontrollieren, sondern die kontrollieren eben alles das, was die Überwacher als Gefahr empfinden. Ja, das ist immer so was, wo man bei diesen Sicherheitsleuten auf so eine Kurzsichtigkeit trifft. Ja, die sagen immer, naja, wir sind doch jetzt hier in der Demokratie, und es geht sogar so weit bis zu Peter Schaar, der dann irgendwie sagt, wir dürfen ja nicht mit Totalitarismus argumentieren, wir sind in der Demokratie, da passiert schon nichts. Aber tatsächlich kommt es dadurch natürlich zu so einer Konvergenz von Prävention und Repression. Ja? Denn wer überwacht wird und wer aussortiert wird, liegt alleine in der Definition des Begriffs Gefahr. Das sieht man auch schon gegenwärtig an vielen solchen Definitionsumschwängen. Japan hat letztens Greenpeace als Terroristen definiert, Pakistan definiert Indien als Terroristen, Indien Pakistan als Terroristen. Und dann liegt quasi diese ganze Anwendung dieser präventiven Technologie nur in dieser Definitionshoheit. Und das kann man dann natürlich unmittelbar als Repressionswerkzeug nutzen. Ja, also es gibt sozusagen so eine notwendige Konvergenz von Prävention und Repression. Das ist übrigens auch schon was in der Überwachungsforschung schon länger bekannt ist, seit den 80er Jahren, Gary Marks, auch gegenwärtig in der Kriminalistik diskutiert wird. Sodass man von hier aus sagen muss, dass präventive Überwachungstechnik natürlich eine hochgefährliche Kontrollwaffe sozusagen ist für totalitäre Regime. Ja. Und in diesem Punkt muss man sagen, also den Leuten, die immer so Freiheit und Sicherheit gegeneinander stellen, jetzt gerade auf einer Konferenz, da hieß mit Sicherheit für Freiheit oder sowas, dass Freiheit auch Sicherheit bedeutet. Ja. Ich meine, wenn ich meine Freiheitsrechte schützen möchte, dann bedeutet es letzten Endes auch Sicherheit vor solchen Repressionen, Sicherheit vor solchen totalitären Systemen. Und das ist auch eine Sicherheit des physischen Lebens. Ja. Da kann man also ganz klar auch physisches Leben gegen physisches Leben rechnen. Ja, das neue Interventionsparadigma ist also relativ kurzsichtig. Was soll man jetzt tun? Wir haben halt eine fast deterministische Entwicklung, wir haben das Problem, dass diese ganze Überwachungstechnik-Geschichte kaum politisiert ist. Wir haben auch das Problem, dass natürlich diese Entwicklungen auch eine globale Geschichte sind, also was man hier sozusagen in Deutschland nicht entwickeln darf, das da wird dann in China oder in den USA entwickelt und dann irgendwann hierher importiert. Und da ist natürlich dann die Gefahr, dass auf diese Art auch politische Werte auf eine rein technische Art und Weise unterwandert und verändert werden. Ja, jedes System, das ich im politischen Bereich oder politisch effektiv einsetze, technisch, repräsentiert auch Werte, realisiert Werte und modifiziert Werte. Ja, tritt also in so ein Wertesystem ein und wirkt da auch manipulativ. Und unser Kanon ist natürlich ganz klar, man muss jetzt aktiv werden, man muss agieren, gerade vor diesen verlangsamten politischen Prozessen muss man jetzt quasi vorgreifend aktiv werden. Und meine Forderungen, die ich dann mal aufgestellt habe für den Club, so ein bisschen, ist, dass man eigentlich von technisierter Politik genauso wie von regulärer Politik fordern muss, dass die zugänglich sein muss. Ja? Man hat da quasi diese Idee vom sozialen Vertrag zwischen Regierten und Regierenden. Und da muss man dann halt eben auch dafür sorgen, dass die Regierenden auch auf die Regierende, dass die Regierten auch auf die Regierenden wieder zurückgreifen können. Dass denen die politischen Prozesse klar sind und dass sie darauf einen Einfluss haben. Und das formuliert sich im Wesentlichen in drei Forderungen. Die ersten beiden, Sichtbarkeit und Verständlichkeit, ist klar. Das ist eben das, was wir schon regulär in der Presse haben. Was zum Beispiel die Presse realisiert, die guckt sich an, was machen die Politiker, die stellt eine Sichtbarkeit dieser politischen Maßnahmen her, die bemüht sich darum, das auch in die Kontexte einzubetten, dass man das versteht. Das ist also was, was man für die Technik nachholen muss. Und neuartig dazu kommt halt eben auch noch diese eher physische Forderung, dass man bei politischen Technologien auch irgendwie deren Abschaltbarkeit wieder gewährleisten muss. Ja, das ist sozusagen eine ganz neue Dimension. Da sind dann die Laien ganz klar benachteiligt, denn die Thematik ist natürlich sehr, das ist ein sehr technisches Thema, ein hochtechnisches Thema, ist sehr komplex, sehr undurchsichtig. Genauso komplex und undurchsichtig ist übrigens der Datenschutz inzwischen geworden, was diese Idee der informationellen Selbstbestimmung ganz wesentlich untergräbt. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber man hat quasi als technischer Laie, als Durchschnittsbürger überhaupt keinen Einblick, was gibt es an Systemen, wie schützt mich der Datenschutz davor, was kann man da irgendwie machen, wie kann ich mich selbst schützen, sodass also die technischen Laien inzwischen in einer hochtechnisierten Gesellschaft, die auch Hochtechnologien in ihre Politik einbettet, ganz klar benachteiligt sind. Ja. Aus dieser Benachteiligung kann man jetzt halt eben eine ethische Pflicht ableiten, meines Erachtens eine neue ethische Pflicht für den technischen Experten, die gewissermaßen als Berufspflicht jetzt auf ihn zukommt. Das ist eben das, was ich als Counter-Development mal vertreten habe. Der technische Experte muss Sichtbarkeit, Verständlichkeit und Abschaltbarkeit von politischen Technologien gewährleisten. Und man braucht da quasi so ein Analogon zur freien und unabhängigen Presse. Ja, was man inzwischen braucht, ist halt so einen freien und unabhängigen Techniker, der einem halt eben diese Prozesse dann erhält und die politische Zugänglichkeit gewährleistet. Und dann kann man halt eben auch entsprechende technische Widerstandskultur aufbauen. Und das war's jetzt, glaube ich, ja. Danke.
Ja, vielen Dank auch. Wir haben viel Zeit oder zumindest noch einige Zeit zur Diskussion. Ich glaube nur, du musst hierher kommen, weil wir das Mikro dann okay. Als Saalmikro brauchen und kriegst dann gleich diesen Platz hier, den ich jetzt habe. Fragen, Anregungen, Kommentare?
Wie sich ja aus der Problematik der Profilierung schon ergibt, gehe ich davon aus, dass es eigentlich ja bedeutet, dass die Sicherheitsbehörden großes Interesse an möglichst großen Datenbeständen haben, die sie abgrasen können oder wie heißt es, mit Data Mining bearbeiten können. Und gleichzeitig findet ja eine stärkere Zentralisierung zum Beispiel im Bereich Steueridentifikationsnummer oder die Registrierung der Einwohnermeldedaten statt. Dann gibt es die transatlantische Zusammenarbeit, der Datenaustausch. Meine Frage geht eigentlich dahin, kann man davon sprechen, dass es eine generelle Tendenz strukturell zur Zentralisierung gibt in diesem Komplex und steht da vielleicht sogar, sage ich mal, in ferner oder vielleicht naher Zukunft so eine Art globales Überwachungssystem auf?
Ja, ganz klar. Ich meine, also es gibt klar diese Tendenz zur Zentralisierung, die Tendenz zur Vernetzung der Systeme und so, das ist aber halt einfach auch was man so unter diesem Paradigma, unter dem die Polizeibehörden auch arbeiten, auch sehen muss. Also die haben natürlich auch immer das Problem, dass Personal abgebaut wird, dass sie hocheffizient sein müssen mit möglichst wenig Leuten und so weiter. Und da gibt es dann natürlich ganz klar einfach aus dieser internen Rationalität, die da herrscht, diese Tendenzen zur Vernetzung und Zentralisierung. Also das ist auf jeden Fall ein Trend, der sehr stark zu beobachten ist. Ob das global ist, da habe ich ganz erhebliche Zweifel, weil da dann schon wieder Aspekte von Cyberwarfare reinspielen. Die Amerikaner wollen definitiv nicht, dass man ihnen da irgendwie was abnimmt oder dass sie da irgendwie auch nur Einblick gewähren in das, was sie so zentralisiert bei sich erreichen. Es ist schön bei denen zentralisiert, FBI, CIA, aber ich glaube, so eine Globalisierungsgeschichte wird da nicht draus, wird so national, aber im nationalen Rahmen und im Kontext dieser nationalen kriminalistischen Organisation gibt es ganz klar Zentralisierungsbemühungen.
Okay, ich habe zwei Fragen, also oder zwei Konsequenzen von dem, was Sie jetzt geschildert haben.
würde ich gerne problematisieren. Also der Ansatz gefällt mir gut und Sie bringen auch eine Menge Phänomene in den Blick sozusagen, finde ich. Aber ich sehe da doch zwei Probleme. Und das eine ist, es gibt meines Erachtens immer diese Entsprechung der Determinismus, der Entwicklung sozusagen auf der einen Seite, auch die sozusagen die These, dass sich da was in einer Eigendynamik sozusagen entwickelt, auf der einen Seite, und die ethische auf der anderen, die sich sozusagen konzeptionell auch sehr gut entsprechen. Also sprich, die ethische Position baut in der Regel auf so einen Rubicon-Sichtweise der Technikentwicklung und umgekehrt, die Technikentwicklung sozusagen zu ihrer eigenen Rationalisierung bedient sich der Ethik, ne? Also um das auch verträglich zu machen, gesellschaftsverträglich, das ist das eine, das andere ist die Elite. Also sprich, dass, wie Sie das formuliert haben, dass die Laien nicht mehr mitreden können, auch das ist, glaube ich, also sind in meiner Sicht sind es zwei problematische Denkfiguren in dem Zusammenhang, also die sozusagen vielleicht in die falsche Richtung losgehen könnten, ne? Weil sie eben gerade die Situation oder den Status quo nochmal zementieren. Also was will man schon machen als Ethiker? Ne? Man hat immer so, hinterher kann man immer noch so ein paar also man suggeriert, dass man hier noch rational entscheidungsfähig ist, anstatt sozusagen das Feld mal auszuweiten und die ethische Perspektive selbst so ein bisschen in den politischen Zusammenhang einzurücken. Also sprich, einen größeren Begriff von praktischer Philosophie festzuhalten.
Nee, okay, das wollte ich nicht, dass es so in dem Maße rüberkommt. Also einmal bin ich überhaupt kein Freund dieser Technik-Determinismus-Geschichten und dass sich das da sehr deterministisch entwickelt. Und zum anderen muss ich auch sagen, dass wir natürlich auch einen ganz praktischen Ansatz verfolgen, zum Beispiel beim Chaos Computer Club mit diesen ethischen Richtlinien, dass wir versuchen, das technisch zu implementieren, Systeme zu entwickeln. Also es geht nicht sozusagen nicht nur davon außen dran zu stehen und dann so mit dem Zeigefinger zu winken, sondern tatsächlich das technisch umzusetzen und natürlich auch politisch. Also ich selber zum Beispiel habe viel Kontakt zu den Kriminalämtern, Kontakt zum Militär und solchen Sachen und rede mit denen und treffe da auch auf offene Ohren. Das ist jetzt auch durchaus nicht so verschwörungstheoretisch, wie das viele glauben oder wie das in den linken Lagern oft aufgenommen wird, dass man dann sagt, das sind da die Bösen, die wollen uns alle kontrollieren. Ja, die folgen einfach nur ihrer eigenen Rationalität nach kriminalistischer Effizienz. Und wenn man denen so ein bisschen Ethik nahebringt und nahebringt, dass da auch andere Dimensionen dabei sind, dann nehmen die das auch auf. Also ich würde das zumindest nicht so, mich nicht so sehen, dass ich da so eine Dualität aufspannen wollte, dass das eine das andere nur kommentiert oder sowas. Ich sehe da schon viele Möglichkeiten zur Verflechtung und oder war das jetzt?
Das bleibt ein offen. Also ich bin damit nicht ganz einverstanden, aber das heißt nicht. Jetzt ist das Mikro da oben, ich höre da rein.
Vielleicht knüpft es auch in gewisser Weise an, oder Sie können noch mal den Bogen bei Ihrer Antwort schlagen. Ich fand es auch sehr wichtig, Ihren Vortrag. Aber es für mich geht so die politische und die wirtschaftliche Ebene sehr ineinander über, weil mich würde auch die Frage interessieren, es gibt ja wahnsinnig starke Bestrebungen von wirtschaftlicher Seite, das Data Mining zu instrumentalisieren, für Marketingzwecke zu brauchen. Und wo eigentlich die Gefahr größer ist, von der politischen Seite Ihrer Meinung nach oder von einer wirtschaftlichen Seite, wenn man zum Beispiel an die Versicherungsthematik denkt. Also wenn Daten von mir erhoben werden und dadurch ich als Gefahrenfall eingestuft werde und nicht mehr versichert werde. Das ist ja etwas, was stärker in den wirtschaftlichen Bereich reingeht. Und wo Sie da die Grenze ziehen oder ob nicht gerade die Politik eine wichtige Rolle hat, sowas zu regulieren.
Ja, na klar. Also ich habe mich jetzt nicht speziell in dem Vortrag jetzt nicht so sehr mit der kommerziellen Sache beschäftigt. Die haben natürlich auch ein sehr starkes Eigeninteresse, wobei das im Moment auch ein bisschen abnimmt, weil viele Geschäftsmodelle, die auf Data Mining basiert haben, inzwischen gescheitert sind oder jetzt gerade dabei sind zu scheitern. Da gibt es also auch Sachen, die nachlassen. Aber das ist natürlich ganz klar auch was politisiert werden muss, was auch politisch besprochen werden muss. Aber es gibt dann natürlich die Problematik, dass viele Data Miner zum Beispiel global arbeiten. Ja, die müssen ja nicht in Deutschland sitzen, um die deutschen Konsumentendaten abzurufen, sondern die können auch auf irgendeiner Alodri-Insel ohne Gesetze sitzen und das von da aus machen. Und von daher ist da die Eingriffstiefe für die politisch Handelnden relativ gering.
Ja, danke für den Vortrag soweit. Ich habe mal eine kritische Nachfrage zum Expertenwissen, über das die Laien nicht mehr verfügen. Also du weißt ja zu Recht darauf hin, dass der Laie eigentlich gar keine Chance mehr hat, dass zum Beispiel bei Überwachungstechnologien möglich ist, noch einigermaßen zu durchschauen oder dagegen zu agieren. Aber ich denke, Laien können zum Beispiel sehr gut mitdiskutieren, wie viel Sicherheit sie wollen. Also wer die gefährlichen Personen überhaupt sind. Und das ist eine demokratische Debatte, die mir ganz, ganz stark fehlt. Mhm. Das war Sicherheit ein Schlagwort geworden, ist, aber wir kommen noch darüber diskutieren, wie viel Sicherheit wollen wir denn? Wollen wir überhaupt, also was wollen wir da? Würdest du das auch in der Pflicht der unabhängigen Techniker sehen, dass sie diese Debatte auch mit anstoßen, oder brauchen wir noch einen unabhängigen Sicherheitsberater oder ähnliches, um diese Diskussion in Gang zu bringen?
Okay, also den Bedarf sehe ich auch ganz klar an Diskussionen. Es ist natürlich auch das Problem, dass es sehr viele verschiedene Sicherheitsbegriffe gibt, je nachdem, in welchem kulturellen Bereich man sich bewegt oder was man so für Hintergründe hat. Aber für den unabhängigen Techniker würde ich das eigentlich nicht sehen. Also meine These ist mehr so, dass man sozusagen zu jeder Überwachungsmaßnahme, die man als Techniker, wo man als Techniker Bedenken hat, die Techniker haben ja tatsächlich ein sehr waches Verständnis dafür, sehr viele, was man da jetzt alles Schlimmes damit machen kann, sehr viel wacher als viele Politiker, nach meiner Erfahrung. Und dass man da tatsächlich dann die Techniker zur Pflicht, also darauf verpflichten müsste, zu allem, was ihnen irgendwie dubios vorkommt, Gegenmaßnahmen zu entwickeln, weil ja der Techniker an sich nicht wissen kann, in welche Situationen da verschiedene Menschen damit kommen. Der Techniker muss das jetzt sozusagen unabhängig anbieten, ob er das jetzt für schlecht hält oder nicht oder für gefährlich, sondern ob das für andere Leute in bestimmten Situationen mal gefährlich wird. Also das wäre so.
Ja, vielen Dank dafür. Also es ist ja so, dass du in der Position bist, wie ich vermute, über die technische Ebene weit mehr zu wissen als vermutlich die meisten hier im Raum. So, und das müssen wir dir als Experten auf jeden Fall auch glauben. Und das ist wichtig, das auch zu fordern und richtig, dass wie auch immer ein Anwachsen des Verständnisses über die Implikationen dieser Techniken, die in immer kürzeren Aktualisierungsraten uns zugänglich gemacht werden, da ist. Also das Stichwort, wie du sagtest, jedes digitale Gerät, das wir in der Tasche führen, daneben könnte theoretisch ein Polizist stehen. Nun ist es so, dass es, wie du auch sagtest, gar nicht des Polizisten bedarf, sondern es gibt eben auch auf der Ebene der Software eine Entwicklung, die heißt, dass wir die Maschinen rechnen lassen und Entscheidungen immer mehr auf die Ebene von Programmen verlegen können. Was ich mich frage, auch aus der bestimmten Erfahrung heraus, denkst du nicht, dass mit diesen Beschleunigungsraten und der Zunahme dieser Vorentscheidungen in die Technik, sagen wir mal, eine zweite Immanenzebene entsteht, in die eigentlich niemand mehr so richtig Einblick hat, die also Ergebnisse produziert, wo an irgendeinem Ende dann doch wieder Humanoide sitzen, die das irgendwie bewerten müssen und dann Dinge tun. Also es erinnert mich ein bisschen an den Film, den wir am Mittwoch in Auszügen nochmal geschaut haben, diese wunderbare Geschichte von Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, ne? Also wo auch aufgrund von Dezentralisierung und automatisierten Prozessen gewissermaßen der nächste Weltkrieg losbricht und gar nicht verhindert werden kann und dann eine diskursive Ebene einsetzt. Was machen wir daraus? Also wir haben jetzt Doomsday, was machen wir daraus? Ne? Also ich würde das behaupten, dass die Entropie da nochmal einen weiteren Schub erhält. Also dass mit je mehr ordnende Faktoren automatisiert eingebracht werden, desto chaotischer wird es letzten Endes, weil diese Maschinen eine Eigenlogizität haben, wo wir, glaube ich, nicht wirklich hinterherkommen. Und das ist eine Frage des Maßstabes. Ab wann ist der Laie nicht mehr Laie, sondern Experte? Das scheint mir sehr variabel zu sein. Ich ziehe eine Analogie. Ja, ab wann ist also der Manager in einer Bank ein Finanzexperte oder eine Niete in Nadelstreifen? Ja, solange es läuft, ist er Finanzexperte. Am Tag des Crashs sollen sie alle durchs Dorf gejagt werden, also verbal zumindest. Das sind ja alles diskursive Dinge, die da passieren. Das hat ja gar nichts mit Technik zu tun, sondern mit einem Diskurs, der Technik entgegengebracht wird. Das wäre eine Anmerkung, die ich mache. Die Frage, die damit verbunden war, was macht dich so sicher, dass das Chaos nicht eher zunimmt? Ne? Eine andere Variante wäre noch, hinkt die Ethik dem nicht auch immer notwendigerweise hinterher? Und drittens, also worauf könnten wir diese Ethik gründen? Weil es ist ja nicht so, dass plötzlich das Digitale da ist und damit fängt das Unglück an, sondern die Maschinen sind älter. Ich könnte das auch mit der Erfindung der Bürokratie vergleichen und da nehme ich also auch meine Erfahrung der Entropie her, da geht doch tierisch viel verloren, es funktioniert doch nicht. Und dieses Beispiel mit dem sogenannten Nacktscanner, dann wird der abgelehnt. Ich hatte den Eindruck, das ist ein Gerät, das funktioniert, anders zum Beispiel als die Gesichtserkennung. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so mein letzter Stand war, dass die Gesichtserkennung, zumindest die Erkennungsraten, die wären, das wäre zu diskutieren, ob man das als Erfolg wertet oder als Misserfolg. Und dann gibt es diesen Scanner, das scheint wohl zu klappen und das geht aber dann nicht. Und das ist ja etwas, wo sich zeigt im Diskurs, dass es nicht an der Technik liegt, ob sie sich durchsetzt oder nicht, sondern da kommen völlig andere Geschichten mit hinein, die das mit entscheiden.
Okay, jetzt zum ersten Punkt. Ich glaube nicht, dass die Technik irgendein Eigenleben führt. Was es natürlich gibt, ist die Komplexitätsdiskussion, die auch ganz wesentlich in diese Geschichte reinkommt. Da gibt es in der Technikforschung einen ganz großen Zweig Komplexität und großtechnische Systeme und da sind wir auch gerade dabei, das auf Informationssysteme, Überwachungssysteme auszudehnen, weil die halt auch jetzt inzwischen diesen ein Ausmaß angenommen haben, das typisch komplexe Phänomene produziert, also emergente Verhaltensweisen oder unvorhergesehene Sachen, die man auch vorher nicht wissen konnte, prinzipiell nicht wissen konnte. Das wäre mir persönlich zu abstrakt. Letzten Endes, was die tun, was die produzieren, ist immer genau das, was man auch haben will. Also die führen da sozusagen kein Eigenleben, auch wenn die eigene Entscheidung treffen, dann tun die nur das, was man ihnen gesagt hat. Das ist auch inzwischen sehr schön technisch ausgetüftelt, dass man tatsächlich das hat, was man da raus haben will. Und also das ist tatsächlich funktioniert so, wie man das haben will. Das ist sozusagen dann eine ganz normale soziale Handlung, die da vollzogen wird auf technische Art und Weise. Also so ein Eigenleben würde ich dir nicht unterstellen. Und die Frage mit dem, ob man mit der Ethik nicht auch hinterherhängt, das würde ich nicht sagen, denn die Stärke der Ethik und das ist dann die Stärke der Philosophie auch vertreten, ist ja, dass man das auf so eine sehr allgemeine Ebene stellen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, präventive Überwachungstechnik kann ich so als allgemeine Ebene auffassen. Und da man kann da bestimmte allgemeine Strukturen identifizieren und kann dann von da aus mich auch natürlich an neue Entwicklungen in diesem Bereich wenden und dann gleich von da aus auch mit diesen allgemeinen Strukturen, die ich dabei entwickle, sagen, das machen wir ja auch, in die technische Entwicklung eingreifen frühzeitig und denen sagen, hör mal, so das dürft ihr jetzt aber nicht machen und so weiter. Und das geht dann auch ganz gut. Also man hängt sozusagen nicht hinterher, weil man nicht so konkrete Systeme hat, sondern bestimmte Prinzipien der Systementwicklung, die dann halt eben auch länger leben und in gegenwärtigen Sachen auch oder in zukünftigen Sachen natürlich auch implementiert sind. Also so. Zum Beispiel im Moment ist es haben wir da ganz klar gute Zugriffsmöglichkeiten, weil in vielen technischen Sicherheitsforschungsprogrammen gibt es jetzt dieses SRIF und SRIP, diese europäischen großen Programme oder auch vom BMBF Programme für Mustererkennung und die haben inzwischen so einen Pflichtanteil von schlag mich tot, 10% oder irgendwie sowas, 10-20% soziale, ethische Konsequenzen müssen die da bedenken. Ja. Müssen also so einen bestimmten Teil Geld dafür ausgeben. Und da kann man dann tatsächlich auch auf die mit so allgemeinen ethischen Erkenntnissen, allgemeinen soziologischen Überlegungen, auch Risikotheorie etc. auf die Entwicklungsprozesse einwirken.
So, ich habe jetzt noch zwei auf der Liste. Eins hat sich erledigt, dann muss das Mikro noch mal einmal da hoch. Und würde die Liste damit gerne schließen, wenn jetzt nicht jemand noch ganz nach vorne drängt. Danach dann kurz, okay?
Ja, ich möchte nochmal zum Begriff oder beziehungsweise zu dem Wort zurückkommen, was irgendwie häufiger gefallen ist. Das ist hinken, hinterherhinken. Und ich bedanke mich für den Vortrag und für die Feststellung, die ich machen dürfte, dass man in der Ära Herold kriminalpolitisch dem Verbrechen hinterherhinkte, bis eben diese Informations- und Kommunikationstechnologien eingeführt worden sind. Und jetzt hinkt man ja quasi politisch als Gesetzgeber um die Definition dieser Technologien hinterher. Was allerdings die Technologien ermöglichen, ist ja diese Prävention, was Sie angesprochen haben. Und über die Prävention haben wir ja einiges gelernt beim Vortrag von Ulrich Bröckling. Diese Technologien transferieren die Prävention meiner Meinung nach sozusagen auf der Grundlage Ihres Vortrags in den Bereich des allgemein Möglichen, also obwohl die Prävention ja unbestimmt ist, sie hat einen unbestimmten Gegenstand in der Zukunft. Das heißt, man kann ja tendenziell alle Verbrechen verhindern, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. Führt natürlich zu der Frage, was passiert denn mit der Strafe? Bleibt die Strafe aus? Denn man kann ja nur für ein Verbrechen bestraft werden und nicht für den kriminellen Gedanken, für die kriminelle Absicht. Gibt es da Tendenzen, wie das Strafgesetzbuch aufgrund dieser Möglichkeit der allgemeinen Verbrechensprävention zu verändern?
Im Moment noch nicht. Also im Moment, es gibt natürlich eine ganze Menge Handhabe schon für Ermittler und Gerichte, auch auf der Basis von Verbrechensplanung zum Beispiel einzuschreiten. Also das kann man mitunter genauso hart bewerten wie die Tat selber, wenn sie einen Mord sehr intensiv planen und nachweisbar planen und da viel kriminelle Energie rein investiert haben, dann sind sie dafür sozusagen schon genauso zu belangen, als wenn sie jetzt den Mord tatsächlich dann noch ausgeführt haben, wenn man ihnen tatsächlich eine sehr solide Handlungsabsicht vorwerfen kann. Und das versuchen die natürlich auch zu gestalten, indem sie dann halt eben ganz unmittelbar, also sozusagen wenige Stunden vor der Tat immer nur zugreifen und quasi schon im Rahmen des Tatvollzuges versuchen zuzugreifen. Ob es da jetzt allerdings noch neuere Bestrebungen gibt, ist eine sehr interessante Frage, ob man da, also das wäre vielleicht schon im Bereich des Möglichen, dass die Juristen dann sich gedrängt fühlen, aufgrund dieser neuen kriminalistischen Möglichkeiten da auch neue Modelle für Urteile zu entwickeln. Aber das weiß ich einfach jetzt nicht. Weißt du da was, Michael?
Wobei ich von Flugpassagieren zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit, die Fälle auszuschließen. Gibt es schon im Gesetz.
Ah, okay.
Ungegrenzt.
Ja, ja. Das ist das Beispiel. Stimmt. Also ein sehr lustiges Beispiel ist auch sind auch die Hells Angels.
Also bevor die Diskussion jetzt ganz allgemein schon eine Pausendiskussion wird, haben wir noch eine Frage.
Mich würde noch interessieren, inwieweit man bisher versucht hat oder überlegt hat, solche präventiven Überwachungssysteme zu täuschen durch die Simulation von verdächtigem Verhalten, wie weit man da ist. Also Online-Überwachung zum Beispiel.
Ja.
Jetzt ein verdächtiges Verhalten simuliert und damit halt eine Fährte, ja, dass man, ja.
Also ja, wir machen das natürlich spaßeshalber im Club, um mal zu sehen, wer dann anruft oder wer dann irgendwas macht. Allerdings hat noch keiner angerufen, von daher kann ich nicht sagen, was da das letztendliche Ergebnis ist. Und es gibt aber natürlich eine ganze Menge Strategien, das hatte ich schon angesprochen, im Kontext von Cyberwarfare, präzise diese Systeme auch zu nutzen, um Fehlinformationen zu streuen, Desinformationen in Entscheidungsprozesse, militärische Prozesse zu bringen. Wobei das da jetzt natürlich nicht so diese allgemeinen Überwachungssysteme sind, sondern mehr so die taktischen Systeme, die auf dem Schlachtfeld genutzt werden. Auch die Soldaten sind da inzwischen vollständig vernetzt. Da gibt es diese vernetzte Operationsführung, wie das heißt. Die haben ja alle so Kameras und Linsen und wir haben alle Positionen um sich rum und GPS und so weiter. Und da gibt es schon sehr konkrete Systeme, die halt sich mit Täuschungen beschäftigen. Aber ob das jetzt Kriminelle zum Beispiel auch gezielt täuschen, ist mir noch nichts bekannt. Also wenn, dann erfahren wir das erst sehr, sehr spät. Sowas wird natürlich nicht so gerne breitgetreten in einer Phase, wo man gerade sich bemüht, mehr Gelder dafür ranzuholen. Mir ist nichts bekannt. Was bitte? Keine Ahnung, ich habe auch noch keinen beobachten können. Aber es gibt wohl Schrittmuster, typische Schrittmuster von Terroristen und Selbstmördern auf Bahnsteigen und auf der Basis.
Das wäre ja mal ein schönes Widerstandsworkshop-Thema, sich bewegen wie ein Terrorist. Okay, vielen Dank. Wir machen 15:15 nochmal weiter mit dem letzten Vortrag.